Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. Alright, 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 da sind wir wieder.
Season 2.
Season 2, ja, wir waren ein bisschen verschollen. Jetzt zurück. Fresher denn je. Was war das letzte halbe Jahr so los bei dir? So, erzähl mal.
Ja, schon einiges. Also viele Turbulenzen, paar Aufs und Ups. Ich würde aber sagen, das gehört einfach zum Leben dazu. Ich war im Urlaub, war auch cool. In Portugal, kann ich wirklich empfehlen. Ansonsten, ja, ich meine, so ist das Leben einfach. Ne?
Ja, das ist ja auch...
Der Alltag kickt einmal rein.
Es war ja nicht geplant.
Es war nicht geplant, genau.
Hat sich aber so ergeben. Dann ging die Pause doch länger als gedacht.
So ist es, ja.
Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier wieder voll durchstarten. Glaubst du, da waren Leute, die haben uns vermisst?
Ja, du. Also ich habe schon den ein oder anderen Kommentar also dazu bekommen. Also es gab schon ein paar, die gefragt haben, ey, gibt's irgendwie Streit? wann kommt die neue Folge raus? Also ein paar waren da schon dabei, ja.
Muss
schon
sagen. Bei mir hat sich keiner gefragt, irgendwie, wo ich stecke.
Ich glaube, du bist auch nicht so das Gesicht der Liedhaber.
Gefühlt ja, bin ich das irgendwie. Ja, ich glaube auch. Also.
Aber
ich glaube,
ich glaub,
du trägst das Ganze hier.
Okay.
Aber irgendjemand muss ja machen.
Genau.
Jetzt neue Folge. Wir sind so ein bisschen aus der Übung. Wir kommen aber wieder rein. Wir kriegen das alles hin. Und ich muss auch zugeben, die erste Folge dieser neuen Season ist ja etwas, ich sag mal, eine Folge, vor der ich im halben Jahr gedacht hätte, die würde ich niemals aufnehmen.
Das stimmt, ja.
Einfach, weil es mich überhaupt nicht tangiert, überhaupt nicht interessiert hat, aber ich weiß, dass es existiert. Und das ist Deutschrap.
Korrekt, ja.
Und dieser Hype-Train, da mussten wir jetzt mal aufspringen.
Ja, irgendwie schon. Am Ende ist es auch wieder Musik.
Am Ende ist es auch wieder Musik. Und es geht um Haftbefehl.
Ja.
Du kommst ja nicht mehr drum rum, überall ist Haftbefehl. Social Media, in den Charts, in den deutschen Charts ja überall wieder Haftbefehl. Und ich habe ja gar keine Ahnung von Haftbefehl beziehungsweise von Deutschrap. Ich habe so ein paar, ich nenne es mal Grundinformationen von Deutschrap. Ich verstehe schon so ein paar Sachen. Ne? Ja. Ich kenne so ein bisschen alte Zeiten, Bushido, Sido, Cool Savage, Echo Fresh. Die Ecke kenne ich so ein bisschen. Und ich weiß auch, dass die ihren Stellenwert haben, was sie gut gemacht haben, was sie nicht so gut gemacht haben. Ich kenne auch ein paar Songs von denen und ich verstehe auch, warum man die gehört hat. Und ich weiß, dann irgendwann kam diese ganze neue Bewegung. Farid Bang, Kollega, aber auch Haftbefehl und wie sie alle heißen. Und es waren auch diese, kennst du von YouTube noch diese Halt-die-Fresse-Videos?
Ja, genau.
Und es war dann, das war dann diese Zeit, wir sind so in den 2010ern, early 2010ern, glaube ich, da kamen diese Halt-die-Fresse-Videos. Und die habe ich so ein bisschen schon mitbekommen. Und die waren auch schon, die hatten auch schon was. Ich fand, es war ein cooles Format.
Es war ein cooles Format.
Die aufstrebende junge Künstler hauen jetzt ihr Video raus, weil es waren ja nicht nur große Leute.
Genau, das ist es, ja.
Aber ich würde sagen, ein Künstler, ich müsste jetzt auf den YouTube-Channel gehen, falls es den noch gibt und so, und ich glaube, die Top 10 Videos, da ist er auf jeden Fall 2, 3, 4 Mal vertreten, ist Haftbefehl.
Ist Haftbefehl.
Wir bewegen uns jetzt im Jahr 2025 und ich würde sagen, in den Early 2010ern, 2015, 16, sowas, Haftbefehl, ich weiß, wer das ist, keine Frage, ne? Offenbach, Frankfurt am Main, da die Ecke. Aber ich kannte immer nur von ihm so ein bisschen dieses Kro, Babo, Chabos und wie halt so redet. Und für mich war das immer sehr, für Leute, die nicht aus der Szene kommen, sehr belächelnd. So nach dem Motto, was ist aus Deutschrap geworden? Das ist so sehr stupide und doof. Ne? Nicht, dass jetzt Bushido, Sido oder sowas hier die intellektuellen lyrischen Monster waren oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, korrigiere mich dann später, in den 2010 hatte ich so ein bisschen geschiftet. Du hattest dann mit Farid Bang und Kollega, so Leute, die lustige Punchlines, intellektuelle Punchlines mit Kollega, ne? Felix Blume. So, ich weiß noch damals, als er bei Tier für Total war, Stefan Raab sagt, was ist aus dem Deutschrapper geworden? Felix Blume, der zeichnet und sowas. Genau. Ne? Weil man hat ja von Deutschrap so ein gewisses Bild, wie ich auch eher Haftbefehl in diesem Bild sehe. Ja, ein bisschen Straße und auch die lyrischen Mittel, die er so mitbringt, die sind ja schon so ein bisschen, was ich unter Deutschrap verstanden habe damals. Jetzt heute, 2025, der bringt eine Doku raus über sein Leben. Ich habe sie extra nicht angeguckt für diese Folge und ich habe eigentlich echt wenig Ahnung von seinem Leben. Aber tatsächlich, trotz meiner ganzen, ich nenne es mal voreingenommenen Urteile, die ich hier gerade erwähnt habe, höre ich ständig und nicht nur seit dieser Doku, dass Haftbefehl in Deutschland vielleicht die Nummer 1 sogar ist im Deutschrap. Top 3, was auch immer. Und er ist ja jetzt eigentlich keiner, der die Charts erobert hat, so wie ich das im Gefühl habe. An was ich irgendwie denke, wenn ich an Haftbefehl höre, und vielleicht ist es komplett abgedriftet, ist so ein bisschen das Pendant zu 50 Cent. Viel Business, Haftbefehl macht, glaube ich, auch Business, macht viel Kohle neben der Musik, hat auch ein neues Game mit reingebracht und eine ganz neue Art von Vermarktung und von Personalität. Und ich glaube, oder ich bilde mir das ein, das ganze Komplettpaket ist der Grund dafür, warum Haftbefehl von vielen Leuten aus der Szene so weit oben angesiedelt wird und tatsächlich auch jetzt von Leuten, so wie du oder ich, die überhaupt nichts mit dieser Szene zu tun haben, die jetzt sich mit Haftbefehl beschäftigen.
Ja, also ich glaube, dass, ja doch.
Ich habe jetzt hier ein paar Minuten geredet, ungefähr was ich denke, deswegen nimm mich mal bitte mit. Ich hoffe, und das ist so meine Idee dieser Folge, dass ich ein bisschen davon verstehe, warum Haftbefehl diesen Stellenwert hat. Weil von Leuten, die aus der Szene kommen, die sagen, Haftbefehl, Hafti ist der krasseste. Und ich will verstehen, warum.
Ja, also mir ging es ähnlich wie dir. Ne? Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Generell Deutschrap-Musik ist tatsächlich, also ich kenne auch Sido, Bushido, Agro Berlin, Flair und
Agro
so weiter.
Agro Berlin,
ja,
genau. Die neue deutsche Welle,
guter Junge. Flair.
Ja, genau.
Neue deutsche Welle, genau. Ich hatte auch viele Freunde, die tatsächlich Deutschrap dann auch aktiv gehört haben und komplett da reingegangen sind. Also so, deswegen hatte ich da auch schon die Berührungspunkte mitgehabt. Aber selber hingesetzt und mir jetzt die Tracks angehört, also da ging es mir genauso wie dir, ja. Du bist ja sowieso, Hip-Hop ist, glaube ich, generell, du bist ja da fernab von.
Ja, keine Ahnung, das geht.
Und ich kenne das ja so aus der amerikanischen Strömung, aber Deutsch war komplett auch Neuland. Das Thema ist aber, und das ist jetzt auch nicht nur der Doku geschuldet, diese Stimme habe ich auch schon gehört bezüglich Haftbefehl. Also das ist jemand in Deutschland. Das ist jetzt hier nicht einfach ein Rapper, der hier mitmischt, sondern das ist der Rapper, der hier mitmischt. Und warum er so gut ist, ist A, was du gesagt hast, also dass er neben der Kunst, also neben der Musik, einfach auch viele andere, ja, ich sag mal, andere Terrains mit bespielt. Ich meine, er selbst ist einfach eine Marke.
Aber ich wollte gerade sagen, welche Terrains? Weil ich kenne jetzt keine Marke, die ich mit ihm in Verbindung bringe.
Ja, es gibt ja zum Beispiel, also in der Doku wird es zum Beispiel auch gezeigt, dass er ein Getränk rausgebracht hat. Ich glaube, Eistee.
Eistee?
Genau.
Wie heißt der Eistee?
Ich weiß nicht, wie er Eistee heißt.
Weil ich kenne den Eistee. Habe ich ihn schon mal getrunken?
Na, das glaube ich nicht.
Ja, genau, aber da fängt es ja schon an.
Naja, aber du kannst ihn kaufen. Du kannst ihn in einem Laden irgendwo kaufen. Also das ist ja schon da. Es ist eine Haftbefehlmarke.
Okay, und du meinst, dieser Eistee hat sich ja etabliert. Ich glaube, die Leute steinigen mich gerade so. Wie, du kennst diesen Eistee nicht?
Ich weiß jetzt auch nicht, wie wichtig dieser Eistee
aber
ist.
Aber nee, ich
wollte ja nur sagen.
Ich finde es aber wichtig, weil ich will verstehen, ich will ein Gefühl dafür bekommen, auf welchen Terrains er unterwegs ist, dass er als Unternehmer so einen Stellenwert hat.
Ja.
Weil ich kenne keine Klamottenmarke von ihm, ich kenne kein Getränk oder so, was er jetzt gemacht hat. Ich wollte nur wissen, auf welchen Terrain er unterwegs ist. Oder ist er Immobilienhai oder sowas?
Nee, das auch nicht. Aber er macht ja schon Kooperationen mit auch großen Sportmarken zum Beispiel.
Zum Beispiel?
Snipes.
Snipes.
Ah ja.
Okay, ja.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, das kann sein. Sagen wir mal, okay, das kann sein, dass er so groß ist, weil er eben andere Terrains spielt. Aber ich glaube, und das wird mir auch, oder das wird dir bewusst, wenn du seine Musik einfach wirklich mal hörst. Ich habe vor der Doku mir 1,5 Alben mal angehört. Und, na, wie beschreibe ich das? Also, Haftbefehl hat eine ganz eigene Sprache. Und also auch du wirst sie kennen. Du wirst Wörter kennen wie Aslak.
Aslak, genau.
Verstehst du? Aber auch.
Auch die einfach, wie er redet. Kotabos, Otto redet durch die Nase und so.
Ja, genau. Und ich finde schon, dass er. Das ist ein komplett eine neue Ära, die er da geprägt hat. Also von ihm kommen zum Beispiel ja auch Celo und Abdi und viele andere Frankfurter Rapper, die einfach nochmal Hip-Hop gemixt mit arabischen Flair, gemixt mit anderen, also
er vermischt einfach Sprache miteinander. Türke, Kurde, oder? Ist kein
genau, Araber. Okay.
Also ist er kein Araber.
Also wenn du Migrant bist in Frankfurt, dann wirst du mit Arabern zu tun haben. Du wirst mit allem Möglichen zu tun haben.
Ja, aber ich meine, wenn ich einen arabischen, also wenn ich keinen arabischen Background habe, ich meine, wenn Sido arabisch jetzt in seine Musik gepackt hätte.
Ist nicht authentisch.
So.
Sorry.
Ich meine, bei Haftbefehl wirkt es authentisch, sagst du?
Ja,
auf jeden Fall. Okay, also ich meine, ich weiß nicht, ob er arabisch kann.
Das weiß ich auch nicht, aber es wirkt trotzdem authentisch. Also es ist wirklich, also du hast das Gefühl, er lebt dieses Leben, von dem er auch berichtet.
Okay, aber das ist ja wieder was anderes. Das hat ja erstmal nichts mit der Sprache zu tun.
Ja, aber doch, also Sprache gehört ja auch dazu, wenn du, also wie du im Alltag einfach redest.
Ach so, so meinst du das.
So rappt er auch.
Okay, so meinst du das.
So rappt er auch.
So wie er redet, okay,
genau.
Ich verstehe.
Also ich höre seine Texte, ich rede selbst nicht so.
Ja.
Aber ich verstehe irgendwie, was er sagt, weil ich kenne dieses migrantische Milieu, ich kenne die Leute, die so reden, mit dem einen oder anderen bin ich wahrscheinlich auch befreundet. Deswegen, ich verbinde schon eine Nähe dazu, obwohl ich selber jetzt nicht komplett in der Szene mit drin bin. Aber
okay, also die Zielgruppe ist auch ganz klar, ich sag mal, junge, migrantische Leute, die ja aus ähnlichen Verhältnissen auch kommen.
Korrekt.
Okay.
Und ich glaube einfach, Haftbefehl ist wirklich symbolisch dafür, dass du eine Symbolfigur hast, ein richtiges Vorbild dafür, wie oder mit dem er sehr, sehr viele Jugendliche aus diesem Milieu einfach auffängt. Und das hattest du vorher einfach nicht gehabt.
Was ist anders als bei Bushido? Weil er hat ja eine ähnliche Präsenz, nenne ich das jetzt mal.
Ich kann es nicht ganz benennen, aber bei Bushido wird es ähnlich sein. Ich finde aber trotzdem, dass Haftbefehl, gerade weil er sprachlich einfach anders redet, er redet wirklich, also du musst dir die Texte mal anhören, du wirst verstehen, was er meint, was er sagt. Also so redest du gefühlt auch im Alltag. Und das hat Bushido zum Beispiel nicht gemacht. Also Bushido kommt schon sehr, du merkst, er kommt aus Berlin, es kommt vielleicht auch, oder seine Art zu rappen hat eventuell auch Inspiration aus dem amerikanischen Raum. Und ich finde, Haftbefehl ist was komplett anderes.
Er hat sich nicht angepasst.
Er hat sich nicht angepasst. Er hat was Neues kreiert. Und das sag ich bei einem Album, was ich jetzt gehört habe, bei anderthalb so, und kann da schon sagen, okay, das ist, also sowas habe ich im Deutschrap noch nie gehört vorher. Und ich glaube, das grenzt ihn einfach schon ab, weil er sprachlich viel mehr Leute noch näher einfach abholt. Also ich glaube schon, dass Sprache dieser Zugang eben ist, wo du sagst, okay, da sind Wörter dabei, die kennst du nur, wenn du aus Frankfurt kommst und auch nur so redest.
Aber die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist Haftbefehl nur im Frankfurter Raum beliebt?
Nee, irgendwann gab es ja schon diesen Riesenhype irgendwann, ne? Also auch mit den Songs wie 069, ja, das ist gefühlt schon die Frankfurter Hymne.
Ja, den kenne ich auch. 069, ne?
Genau.
Genau, das kenne ich.
Aber dieser Track ging ja auch, also komplett durch die Decke.
Ist auch ein harter
grundsätzlich.
Beat. Ist auch ein harter Beat.
Genau. Chabos wissen, wer der Bau ist. Das ist so, das kam dann irgendwann auch in den Unis an. Ne? Also, ja, wirklich. Also bei den Lenas und Jens auf dieser Welt.
Warum kam das bei denen an? Das verstehe ich jetzt nicht, weil so wie du, also den ersten Teil, den gebe ich dir, ich habe das jetzt verstanden. Er spricht ein gewisses Klientel an, die sich auch da hineinversetzen, weil sie ähnlich wie er reden oder aus einem ähnlichen Verhältnis kommen. Wann und wie kam dann dieser Schwupp auf die Lenas, Jens, was du gerade gesagt hast?
Also ich kann nur vermuten, dass, ich meine, dieser Schock-Value, einfach auch diesen harten Kontrast einfach mitzunehmen, sowas kenne ich ja auch aus grundsätzlich. Also Hip-Hop hören ja sehr, sehr viele Menschen. Menschen, die mit dem Milieu, mit der Kultur zum Beispiel gar nichts zu tun haben. Aber es cool ist, auch mal so zu reden, das mitzunehmen. Das hat irgendwie was. Du romantisierst ja auch gerne dann diese Welt. Ja, es hat so diesen Kontrastcharakter. Du springst da irgendwie auch rum, du springst auf diesen Hype, du tanzt mit, du vibest damit, du bist so, also nur so kann ich es mir erklären.
Weil es ist ja auch sehr interessant, was das sagst du immer ganz gerne an dieser Aussage halte ich mich immer gerne fest. Und so bilde ich mir das jetzt gerade ein, wie du sie gerade, ne, Jens und Lena genannt hast, ne? Also keine Offensive gegen die Leute, die Jens und Lena heißen, aber diese Stereotypen, die hören sich dann mal die Haftbefehlmucke an und das, über was er redet, flüchten oder was heißt, oder weichen dann mal in diese Welt hinein, aber wollen nie in dieser Welt bleiben.
Natürlich nicht.
Ja. Weil sie können jederzeit auch wieder zurück in ihre andere Welt reingehen, aus der sie kommen.
Korrekt.
Ein Haftbefehl oder die Leute, aus die Haftbefehl anspricht oder die so sind wie Haftbefehl, können niemals morgen Jens und Lena sein. Und folglich identifizieren sich doch damit ganz anders. Also wie du sagst immer so, meistens beziehst du in Amerika auf schwarze Leute. Wenn die weißen Leute, Anführungszeichen, schwarze Musik hören, sie nehmen das gerne mit, aber sie nehmen auch selten die Probleme der Schwarzen mit.
Ja, das ist
weil sie am nächsten Tag, sie sind ja wieder weiß, wenn sie wollen.
Genau.
Sie sind ja niemals, die nehmen niemals die schlechten Seiten der Schwarzen mit, weil müssen sie ja auch nicht, weil sie haben ja diese Probleme auch nicht. Cool. Und so stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor. Geht es so in die Richtung?
Voll in die Richtung. Also so würde ich es auch ausdrücken. Also für die einen ist es eine Hype-Figur, die einfach was Neues mitbringt. Für die anderen ist es die Symbolfigur. Es ist die, das Aushängeschild oder die Repräsentation für unsere Kultur, für unsere Sprache, für unser Milieu, für unsere Probleme, für all das, was wir tagtäglich erleben.
Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, woher dann der bundesweite Hype kommt. Oder auch in der Dachregion. Also der ist ja auch in Schweiz, Österreich. Der ist ja auch da bekannt. Ich verstehe, wie du es argumentiert hast, im Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, Offenbach, da die Ecke. Da muss er ja ein Riesencharakter sein. Die Leute können sich auch damit identifizieren. Die sind ja selbst aus dem 069-Gebiet dort und wissen, wovon er redet und wovon er spricht. Aber wie macht das Sinn für jemanden aus NRW, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg etc.? Wie können die sich mit einem Haftbefehl identifizieren? Weil anscheinend machen das ja auch Leute im ganzen Land.
Ich glaube, er ist deswegen so eingeschlagen, weil er einfach dem deutschen Rap irgendetwas Neues mitgegeben hat. Also ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass er eine neue Ära im Deutschrap mitgeprägt hat. Du hast ja die 90er Jahre mit absoluten Beginnern, Fettes Brot und sowas, ne? Dann kamen die 2000er mit Agro Berlin, Bushido, Erstguter Junge und so weiter und so fort. Und die 2010er Jahre sind geprägt durch Haftbefehl. Also so dieser noch härtere Straßenrap gemixt mit sehr bildlicher Sprache, mit dem Mix aus anderen Sprachen. Und ich glaube, deswegen ist einfach Haftbefehl irgendwie nochmal, also wie gesagt, die Figur, die ein neues Zeitalter im Hip-Hop einfach einläutet und für viele den Weg einfach ebnet. Deswegen ist er innerhalb der Rap-Kultur dann auch wieder derjenige, wo viele sagen, okay, wir hatten die Zeit und dann kam Haftbefehl. Und dann war wieder alles anders. Und ich finde es halt immer sehr, sehr, sehr krass, wenn du viele oder wenn du so einen Umschwung an fast einer Person einfach ausmachen kannst oder festmachen kannst.
Also du sagst, er ist der Grund, warum Deutschrap in den letzten 10, 15 Jahren so verlaufen ist, wie es verlaufen ist.
Würde ich sagen, ja.
Und alle, die danach kommen und sowas, viele, die danach kommen, sind maßgeblich von ihm inspiriert.
Also das ist das, was ich beobachte. Dementsprechend, ja, also Haftbefehl ist einfach jemand, der für viele die Türen geöffnet hat. Und wo sich dann auch Stile dann weiterentwickeln, aber du weißt, okay, es kommt von ihm einfach. Das ist so das eine. Ich meine, wir wollen ja auch so ein bisschen die Brücke schlagen zur Doku, ne? Also musikalisch. Haftbefehl ist einfach auch sehr, ja, sehr krass einfach anzusehen. Also wie gesagt, wenn man sich jetzt die Doku mal anschaut.
Aber stopp, also ja. Die Person um Haftbefehl, die kennt, also oder kennt man die?
Man kennt sie.
Ich meine, wenn mich interessiert, brennt, was in der Doku gleich vorkommt. Ne? Mhm. Spoilerwarnung, wir reden gleich ein bisschen über die Doku. Ich habe sie nicht gesehen, du hast sie schon gesehen. Ich bin nämlich gespannt, was du erzählst. Seine Geschichte, sein Drumherum,
ja.
Das wissen die Leute, das wissen so, auch schon Leute. Vor der Doku.
Ja, ja, ja.
Weil irgendwie kam jeder zu, oder ich habe viele gehört, so ey krass, Haftbefehl, dies, das und sowas.
Ne? Ja.
Ich weiß so ein bisschen hier, Triggerwarnung, Nutten, Koks, etc. Mhm. Aber ich habe gar keine Ahnung von seinem Leben. Und wenn du jetzt sagst, das ist der Grund, warum er so groß ist, die Leute, die ihn hören, die wissen auch über sein Leben Bescheid.
Korrekt, das ist korrekt.
Okay.
Also das wusste man auch vor der Doku. Die Doku zeigt einfach nur noch mal eindrücklich und bildhaft, wie so ein Leben dann auch wirklich sein kann. Man kennt sein Leben, man kennt seine Art, man kennt ihn ja auch durch Interviews.
Kanntest du es vorher?
Ich wusste ein paar, ich sag mal, ein paar entscheidende Ereignisse, also so die Geschichte mit seinem Vater, ich weiß nicht, ob du da schon mit dem Bilde bist. Ja, also man weiß, wer er ist und was er erlebt hat. Und neben der Musik oder neben diesem ganzen Hype weiß man, dass er ein sehr, sehr schwieriges Leben hat und beziehungsweise auch ein sehr, sehr schwieriges Leben führt. Und jetzt für die, und du siehst das in der Doku einfach sehr, wie gesagt, sehr eindrücklich. Wo du oder wo ich schon das Gefühl hatte, kann ich da überhaupt noch hinsehen? Also ist das so eine Doku?
Schwere Kost?
Ja, ist schon schwere Weil Kost.
Ich habe auch von Leuten gehört, die haben die Doku gehört, ich muss das erstmal verarbeiten, haben alle gesagt.
Ja, genau. Also ich habe auch schon 1-2 Minuten darüber nachgedacht.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Weil ich dachte auch so, okay, ich gucke mir die Doku an und gerne reden wir dann in einem Podcast darüber. Dann habe ich mir die Doku wirklich angeguckt und dachte so, ja, was will ich denn eigentlich jetzt sagen hier? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es gibt so viele Aspekte. Wir reden jetzt hier über 1,5 Stunden, die dann hier gezeigt werden. Aber es werden so viele Türen aufgemacht hin zu Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, Depression, Musikindustrie, die Welt der Musikindustrie, Geld, Macht, elterliche Verhältnisse, also alles wird irgendwo angeschnitten, beziehungsweise wirklich gezeigt und du hast das Gefühl, okay, da sind so viele Türen, die, über die du diskutieren kannst und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Also du merkst ja auch schon bei mir, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bei dieser Person, bei diesem Leben, bei dem, was er erlebt hat. Du hast das Gefühl, an allen Ecken brennt es. Und darf ich mir das als Zuschauer irgendwie noch antun? Also du hast das Gefühl, du siehst einen Künstler, einen Menschen, der ja innerlich zerbricht und ein sehr selbstzerstörendes Leben lebt. Und alle drumherum, inklusive ich, schauen für 1,5 Stunden einfach zu. Das waren so meine ersten Gedanken.
Dieses Image von größter Rapper Deutschlands, Unternehmer, Businessman, Symbolfigur des Deutschraps.
Das kommt mit einem Preis. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das wirkt von außen natürlich so, aber so bilde ich mir das jetzt gerade ein, wie du es sprichst. Die Netflix-Doku zeigt dann, wie es im Leben aussieht und anscheinend sehr, sehr schwierig, sehr zerbrechlich.
Korrekt. Also ich weiß nicht, ob du ein paar Bilder gesehen hast. Ja, also sein Drogenkonsum hat komplett Spuren hinterlassen. Und die Doku beginnt damit, dass er sich auf den Stuhl setzt und er sein jetziges Aussehen bzw. ich also präsentiert. Und wenn man Haftbefehl kennt oder weiß, wie man aussieht, ich glaube, jeder dachte sich so, ach du Scheiße, wie sieht er aus? Was ist passiert? Und dann wird er auch gefragt, ne, wie geht's dir, Aykut? Und er sagt so, ja, mir geht's gut. Ich war in Therapie. Und dann macht es einen Cut und wir spulen 1 Jahr zurück. Und dann setzt sich dieselbe Person wieder auf diesen Stuhl und sieht einfach so aus, wie du ihn auch vorher kanntest. Und also für mich war diese Szene schon so, okay, also in einem Jahr.
Was ist da passiert?
Was ist da passiert? Wir drehen hier die Doku und während dem Dreh passieren so viele Dinge,
Ich bin jetzt Netflix.
Ja.
Hat man das dann so gedacht, geplant? Also wenn du jetzt 2023 mit den Dreharbeiten anfängst und Haftbefehl sieht aus, wie er aussieht, setzt sich auf diesen Stuhl und ein Jahr zum Datum X machen wir wieder ein Bild mit ihm und dann wird er so und so aussehen.
Nee, das kannst du nicht planen. Das war nicht geplant. Also es hieß auch, dass er fast gestorben wäre. Ja, all sowas. Also sowas kannst du nicht planen, auf keinen Fall.
Meine Frage ist eigentlich, hat sich dieser Verlauf der Serie, die ja anscheinend sehr dramatisch und zerfallen wirkt, war ja anscheinend dann nicht so geplant. Und als Netflix damals die Serie mit dem angefangen hat, wollten die eigentlich was ganz anderes beleuchten, nee, und haben dann irgendwie eine Abzweigung genommen zu, ey, wir müssen hier irgendwie den Zerfall von Haftbefehl irgendwie dokumentieren?
Nee, das glaube ich nicht. Also es ist schon geplant, dass du zeigst, wer Haftbefehl ist, auch im Privaten. Und man wusste ja schon, man kennt seinen Drogenkonsum, man weiß um seine Depressionen.
Also das hat er nicht erst seit einem Jahr.
Genau. Und gerade deswegen, ich meine, er sagt auch selbst, zu Beginn, Haftbefehl selbst sagt, warum ich diese Doku drehe, ist, dass, falls ich sterbe, die Geschichte richtig erzählt wird. Also es liegt auch an ihm zu sagen, hier, ich möchte meine Geschichte erzählen und es soll auch so gezeigt werden, wie ich wirklich lebe. Also davon lebt auch die Doku von seiner, also dass nichts beschönigt wird und wirklich komplett draufgehalten wird.
Ist sehr persönlich.
Ist sehr persönlich. Und das war von Netflix auch so geplant. Dass er hinterher jetzt so aussieht, wie er aussieht, das war nicht geplant. Also, aber du nimmst das dann ja natürlich mit als Produzent, als Regisseur. Und das macht ja auch dann was mit einer Dokumentation, die eben so, ja, die sehr einschneidend einfach ist und sehr bewegend auch ist für viele. Also es geht auch nicht darum, dass du dich mit seiner Musik auskennst. Das wird so ein bisschen beleuchtet am Anfang.
Ein Randthema.
Genau, also du hast da Leute wie Jan Delay und so weiter, andere Rapper noch, die erstmal erzählen, was er musikalisch für Deutschland ist. Also der eine sagt, er ist der GOAT, die anderen sagen, er ist irgendwie der deutsche Biggie, also sein Rap-Flow und so weiter und so fort. Also man beleuchtet ihn erstmal musikalisch und macht so eine kleine Zeitreise, also zu seinen Anfängen, wie er dann größer geworden ist, da ein, zwei Tracks, die dann wirklich viral gegangen sind sozusagen. Aber um die Musik geht's nicht wirklich. Also du kannst die Doku gucken, ohne was von seiner Musik zu kennen und wirst trotzdem wahrscheinlich irgendwo ja auch bewegt sein von der Darstellung einfach. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll bei dieser Doku, weil...
Nimm uns ein bisschen mit, weil ja. Ich will verstehen, jetzt, ich kriege ein Bild davon, worum es ungefähr in der Doku geht, was der Grund für seinen Zerfall ist. Weil du bist jetzt Künstler, du bist an der Spitze. Was ist passiert, dass du innerlich, ich meine, es sind Depressionen, Drogen, da kommt ja viel hinzu, anscheinend spielt ja auch sein Papa eine Rolle, haben wir gesagt. Warum musste er in Therapie gehen? Ist es nur in Anführungszeichen der Erfolg, der ihn und der Fame und die ganze Aufmerksamkeit, die ihn so zerfallen lassen? Oder spielen da noch andere Sachen mit rein?
Nee, dafür musst du weit zurückspulen. Also das beginnt schon in seiner Kindheit, dass er, wie gesagt, aus einem Milieu kommt, das einfach nicht, das wirklich nicht einfach war. Sein Vater war auch wohl, also er hat auch noch zwei Brüder. Und sein Vater war Casino-Besitzer. Das wusste man sogar nicht so richtig, also was er arbeitet. Er hatte irgendwie sehr, sehr viel Geld. Anscheinend ist das auch nicht alles irgendwie legal gewesen. Aber man wusste irgendwie, er hat was mit Casinos zu tun und ja, mit zwielichtigen Leuten, ne?
Aber das heißt, Haftbefehl kommt aus einer Familie mit Geld?
Jein, weil das Geld selbst, also du hast das gesehen, aber von dem Reichtum oder davon hast du gar nichts gespürt. Also die haben in einem Hochhaus gelebt.
Warum? Was ist denn mit dem Geld passiert?
Also er hat es oft verspielt. Mhm. Also er war irgendwie Spieler, der das entweder immer verzockt hat, Leuten Geld geschuldet hat und am nächsten Tag hat er dann wieder, keine Ahnung, seine 100.000 angeschafft. Aber keiner von den drei Brüdern, wahrscheinlich auch seine Mutter, weiß nicht, wie er Geld verdient hat so richtig. Also es war immer so ein dunkles Geheimnis. Sein Vater, muss man auch dazu sagen, war auch selbst depressiv, der ja auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen des Öfteren. Es gibt auch eine Szene oder ein Ereignis von Aykut Anhan in dem Fall, wo er mitbekommt, dass sein Vater sich gerade umbringen will. Aykut das gerade so noch verhindern konnte, ne? Aber muss ja halt vorstellen, du bist, ich weiß gar nicht, wie alt er war, nicht mal Teenager, ja. Und sowas mitzusehen, mitzubekommen, ist natürlich sehr, sehr krass. Und,
aber wo kommt dieses Videomaterial her?
Das sieht man nicht, das sieht man nicht. Das wurde dann nachgestellt, aber er erzählt das.
Ah, okay.
Er erzählt das. Allein das ist schon so, puh, okay, krass. Ja, also du hast irgendwie einen Vater, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt, der da sein Leben beenden will. Und ja, mit so einer Vaterfigur aufzuwachsen, stelle ich mir sehr, sehr, sehr kompliziert vor. Ja. Du kommst einfach aus einem migrantischen Verhältnis in Deutschland in den 90er Jahren. Das bringt schon einiges mit sich. Ich meine, sein Drogenkonsum begann auch mit 13 Jahren. Er hat selber dann auch Drogen verkauft. Aber man muss auch vorstellen, mit 13 Jahren schon da anzufangen, bis heute, also über 25 Jahre sozusagen. Ja, also du siehst, es ist sehr, sehr schwer irgendwie das in Worte zu fassen, weil also erstmal A, sein Leben ist anscheinend sehr, sehr schwierig. B, seine Familienkonstellation ist auch so skurril.
Wo ist deine Mutter?
Seine Mutter ist präsent. Sie wird in der Doku zum Beispiel jetzt tatsächlich gar nicht so richtig erwähnt, was für viele auch ein Kritikpunkt war, von wegen, man hat viel den Vater beleuchtet, aber die Mutter kommt irgendwie nicht so vor, aus, keine Ahnung aus welchen Gründen, vielleicht gab es auch einen bestimmten Grund, vielleicht wollte sie es auch nicht oder so, ne? Deswegen halte ich mich da auch irgendwie raus, da zu sagen, okay, warum wird sie nicht erwähnt, aber man beleuchtet sehr den Vater, also wie gesagt, wenn man noch ein bisschen weiter geht, wird sein Vater sich auch das Leben nehmen, er hat sich erhängt. Alle drei haben das mit angesehen.
Ach krass.
Ja, also was soll ich dazu sagen?
Wie alt war der Haftbefehl?
Also er war 14.
Ach so, okay, also sehr jung noch.
Sehr jung,
und das, ja. Wir reden ja gerade, mit 13 angefangen, Drogen zu konsumieren. Sein Papa versucht, vom Suizid abzuhalten und dann irgendwann doch nicht geschafft.
Genau.
Okay. Und mit dem sterbenden Vater ist dann, was ist passiert bei Haftbefehl? Wie geht's jetzt weiter?
Naja, also das wird jetzt nicht so krass beleuchtet, von wegen, wie ging es dann jetzt die nächsten Jahre weiter. Man muss auch dazu sagen, die Doku springt ja auch immer von der jetzigen Zeit bis hin zu, ja, Rückblenden. Aber
weil irgendwann hat er ja den Weg zum Deutschrap gefunden.
Genau, und da sieht man auch, dass er irgendwo im Jugendhaus war mit anderen Jungs, ne, und sich da so ein bisschen rumprobiert hat, viel Rap-Musik aus den USA auch gehört hat und irgendwann da selbst aufsteigt auf den Zug, ne, Rap-Musik zu machen, weil auch, sagen wir so, Schule oder Bildung auch jetzt nicht so die Priorität war, wenn du, ja, wie gesagt, Jugendlicher bist, der ganz andere Kämpfe kämpfen muss. Aber ja, wie gesagt, er schafft es, tatsächlich sich einen Namen zu machen, was wirklich sehr eindrücklich ist. Ich glaube auch für viele, gerade deswegen einfach auch ein Hoffnungsschimmer, aus so einem Verhältnis zu kommen und zu sagen, okay, ich schaffe es trotzdem in Deutschland, wirklich einer der größten Rapper zu werden oder Künstler. So Ereignisse hinterlassen ja Narben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Haftbefehl selbst, also Aykut selbst, depressiv ist. Er schon immer mit Depressionen zu kämpfen hat. Ich vermute, dass es auch vererbt ist, weil sein Vater war depressiv und das zieht sich über Generationen. Also die ganzen Männer in der Generation sind depressiv oder zum Teil depressiv.
Seine Brüder auch?
Seine Brüder meines Wissens nicht.
Kommen die auch vor in der Serie?
Die kommen auch vor in der Serie, also sprechen auch viel darüber. Er hat ja auch Familie, also Frau und Kinder.
Ach ja, ah, okay.
Genau,
kennt man die?
Genau, tauchen auch in der Doku auf, also die Frau zumindest.
Kinder?
Zwei Kinder.
Okay. Und eine Frau, die immer noch zusammen mit der Frau, oder?
Ja, ja, genau. Also sie spricht auch in der Doku. Auch sie ist ein zentraler Punkt für Diskussionen. Also du siehst sie in ihrem Interviewstuhl, wie sie die eine oder andere Träne dann auch vergießt und sagt, okay, eigentlich wünsche ich mir auch mein altes Leben zurück. Also da, wo es irgendwie noch gut mit Haftbefehl war. Sie sagt auch, ich mag Haftbefehl, also Aykut liebe ich, Haftbefehl nicht. Also die Persona Haftbefehl bringt wohl irgendwas Zerstörerisches auch mit. Und da ist natürlich auch so die, das ist so ein schmaler Grat zwischen, was macht man als Mutter oder als Familie. Also mir ging es immer so, dass ich selber nicht wüsste, was mache ich in dieser Situation. Egal, ob ich jetzt irgendwie Aykut wäre oder seine Frau wäre, ich kann das gar nicht bewerten, weil, glaube ich, so viele Sachen damit reinspielen. Es gibt auch zum Beispiel eine Szene, wo ein Urlaub geplant ist. Und ich glaube, es war der Tag, wo sie dann abreisen, ne? Und du siehst dann irgendwie Haftbefehl so halb angezogen, also sich gerade so am Fertigmachen, aber irgendwie auch nicht. Die Kinder sind schon fertig, Koffer sind gepackt, Frau hat auch schon Taxi gerufen. Und ja, Haftbefehl ist so ein bisschen zögerlich. Du siehst ihn mit einem Schuh und der andere Schuh liegt da irgendwo auf dem Boden rum. Er kann irgendwie gar nichts mit dieser Situation anfangen und sagt dann, wisst ihr was, fahrt schon mal vor und ich komme mit der ersten Klasse nach. So. Und dann sagt sie in der nächsten Szene, also die Frau in ihrem Stuhl oder im Interviewcharakter, sagt sie dann, guck mal, ich plane das immer schon so, dass er eigentlich gar nicht mitfliegt.
Aber warum fliegt er nicht mit? Also was ist gerade das Problem? Verstehe ich nicht.
Das sagt er nicht in dem Moment. Ich vermute einfach, dass er es im Kopf nicht schafft, sich jetzt diesem Leben zu widmen. Das sagt er dann später auch. Also zu sagen, okay, dieser normale Vater aus der Kellogg's-Werbung, das bin ich einfach nicht. Also ich wünschte, ich wäre das, aber das kann ich meinen Kindern so nicht geben, weil das bin ich nicht als Mensch. Wie gesagt, meine Vergangenheit, die ich habe, und ich kämpfe mit Depressionen und ich konsumiere Drogen. Also ich bin nicht dieser Vater aus dieser Kellogg's-Werbung. Ich kann jetzt nicht in den Urlaub fliegen. Viele nehmen auch gerne diese Szene als Diskussionsraum und zu sagen, okay, wie gesagt, warum fliegt er nicht, warum kann er nicht einfach mitfliegen? Er kriegt das einfach nicht hin.
Okay, also in seinem Kopf,
ja.
Aber da kommt einfach ein Schub vielleicht oder irgendwas passiert in seinem Kopf, ey, ich muss es abbrechen.
Ja, genau, also ich finde, das Thema Depression kommt zu kurz, beziehungsweise wird, glaube ich, nicht richtig verstanden. Also man beurteilt das dann, ne, dass er dann Drogen konsumiert und dann sagt man zu der Mutter auch, warum geht die nicht einfach und sowas, ne? Also Depression, wenn man das wirklich verstehen will, das ist ja eine Stoffwechselerkrankung in deinem Gehirn. Also du hast ja, wie wenn du eine Lungenentzündung hast, eine Fehlfunktion. Also das bedeutet, dass gewisse Dinge einfach auch dann nicht gehen. Also
es ist biologisch nicht umsetzbar.
Richtig. Also es sieht natürlich doof aus in dem Moment.
Man denkt, du hast doch noch zwei Beine, lauf doch einfach.
Mach doch einfach.
Aber er kann einfach nicht.
Er kann einfach nicht. Und vielleicht mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, gerade zu dem Thema. Robert Enke sagt ja auch was, ne? Also ehemaliger deutscher Nationaltorwart, ne? Also auch jahrelang in der Bundesliga gespielt.
Man sagt von außen immer, ey, du bist doch Nationaltorwart, dir geht's gut, du lebst doch in der Bundesliga, was ist dein Problem?
Genau, hat sich dann umgebracht und später kam dann raus, erst danach, da war das Thema Depression sowieso noch wirklich jung. Und jetzt muss ich mal überlegen, also man tut Depression immer so ab, als ob das so ein seelisches Leid ist. Also nach dem Motto, ja, deiner Seele geht's nicht so gut. Ja,
setz dich mal kurz in, mach eine Pause.
Wir reden mal drüber und dann kommst du mal wieder.
Ja, so ist es leider nicht.
So ist es halt leider nicht. Also es sind wirklich, wie gesagt, Fehlfunktionen in deinem Gehirn, die verhindern, dass du gewisse Dinge umsetzen kannst. Also eine Hose anzuziehen ist wahnsinnig schwierig für eine Person in dem Moment. Geschweige denn, seinen Alltag irgendwie mal zu bestreiten.
Und er hat ja auch keinen Durchschnittsalltag.
So, und dann ist ja jetzt auch noch Haftbefehl. Und Depressionen kommen ja auch, du hast nicht jeden Tag Depressionen. Das kommt
in Schüben halt.
In Schüben. Mal ist es sehr, sehr gut, dann funktionierst du auch. Aber du wirst Tage haben, wo du denkst, was mache ich denn hier in dem Leben? Es gibt eine, also darüber, über die Szene redet auch gefühlt jeder. Es gibt ein Konzert, was er gemacht hat. Und du siehst ihn dann auch hinter der Bühne auch komplett abkacken. Also der hustet da rum, blutet teilweise aus der Nase. Du hast das Gefühl so, warum macht er das eigentlich? Also warum gibt er sich gerade dieses Konzert? So, dann ist das Konzert zu Ende. Er ist wieder in seinem Hotelzimmer mit seinem Kameramann. Und dieser Kameramann sagt dann, warum hast du denn das Konzert nicht abgebrochen? Brich doch das Konzert einfach ab. Und Haftbefehl sagt, und dann? Ja, dann kannst du zum Arzt gehen. Und dann? Ja, dann geht's dir besser. Und dann? Ja, dann funktionierst du halt wieder. Ja, und dann? Also, ich will damit sagen, das sind Depressionen. Also, es bringt nichts, oder in seiner Erlebniswelt von Haftbefehl, bringt es jetzt nichts, einfach mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, hier, ich lass mich mal checken. Und danach gehe ich einfach mal wieder mein Leben zurück und dann ist alles wieder gut. So funktioniert ja sein Gehirn nicht. So funktioniert seine Erlebniswelt nicht. Es gibt keinen Ausweg. Also da ist ja wirklich eine richtige oder eine fehlende Selbstliebe und Gefühllosigkeit. Ich glaube, das ist ja das Schlimmste. Also schlimme Sachen zu fühlen, gute Sachen zu fühlen, das brauchen wir ja als Menschen. Aber Gefühllosigkeit, das gibt ja auch irgendwo eine Machtlosigkeit. Und in dieser Welt lebt er einfach tagtäglich, versucht aber trotzdem, sein Leben irgendwie zu bestreiten, Konzerte zu machen. Und ich glaube auch das, ich meine, es wird sein Coping-Mechanism sein, ne? Also zu sagen, okay, ich flüchte mich einfach jetzt in die Musik, da kann ich alles geben. Und nachher bin ich einfach ein körperlich-seelisches Wrack und schließ mich dann auch für ein paar Tage ein, kokse mich zu, komme dann wieder raus und mach dann wieder hier den Hampelmann. Ne?
So diese Phase, ich muss jetzt mal kurz verarbeiten, ne?
Verarbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt tief drin.
Ja, ich merke jetzt auch, ne? Ich verstehe langsam, warum die Doku so hittet. Mentale Gesundheit ist ein sehr wichtiges Thema. Also hier auch der Disclaimer, bitte ernst nehmen.
Auch das, wo ich dachte so, es ist schon krass, weil wie gesagt, du hast den Haftbefehl, das ist ja alles bekannt. Also wenn ich das weiß, dann wird das sein Umfeld ja auch wissen. So.
Und auch seine Fans.
Auch seine Fans, ja. Aber vor allem sein engeres Umfeld, Familie, Geschäftspartner, Label, ne, die wissen ja, wie er funktioniert. Das ist ja bekannt, wie er sein Leben führt. Aber man lässt ihn in Anführungsstrichen so ein bisschen gewähren. Oder man kennt das ja so aus Stars, ne, generell. Wenn du gefühlt größer bist als alles andere, dann hast du natürlich um dich herum auch sehr, sehr viele Ja-Sager, die einfach mitmachen mit dem, wie du funktionierst, wie du dich einfach gibst. Und keiner sagt mal hier, ey, Junge, setz dich mal kurz hin. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Viele profitieren ja natürlich auch davon, dass er eben so ist, wie er ist. So makaber das dann auch wirklich klingt. Und das siehst, auch da siehst du das. Also es gibt am Ende den kleinen Bruder, der ihn dann wirklich gezwungenermaßen zur Therapie schickt. Er hat es auch sehr, sehr geschickt gemacht. Also so, dass Haftbefehl es mehr oder weniger nicht irgendwie gemerkt hat, dass es dann eine geschlossene Anstalt war. Also
Haftbefehl ist auch kein Dummer, muss man ja auch mal sagen.
Ist kein Dummer, nein. Ja. Nein, nein.
Also der weiß um seinen Zustand auch Bescheid.
Ja, er sagt auch seit Jahren schon, ja, ich habe Depressionen. Das habe ich. Also ich lebe immer damit. Ich kenne es auch nur so. Genau, er weiß, was er macht. Ihm ist das bewusst, aber
wie du schon gesagt hast, sein Gehirn funktioniert nicht so. Er kann nicht einfach die Reißleine ziehen.
Richtig.
Er kann nicht anders.
Es geht nicht anders. Aber wie gesagt, ja genau, sein Bruder schafft es dann irgendwie dann doch noch, ihn am Ende dann zur Therapie zu zwingen. Ne? Aber ansonsten, außer ihm, sind glaube ich alle oder einige, glaube ich, eher auch hilflos. Ja? Aber auch viele, die das dann einfach mitmachen oder sich nicht irgendwie mit in die Verantwortung nehmen, zu sagen, ey, vielleicht müssen wir ja wirklich hier mal die Reißleine ziehen und sagen, hier, guck mal, wir machen mal, ja, wir drehen mal irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Gänge runter und gucken, dass es dir einfach wieder besser geht. Nee, man fährt diesen Zug einfach weiter, Konzert um Konzert um Konzert, Event um Event, ihm geht es ja nicht besser.
Also ist dieses eine Jahr jetzt, um nochmal zurück auf die Doku zu kommen,
ja,
wo er aussieht wie Haftbefehl und dann ein Jahr später komplett zerfallen ist. Das war schon vorherzusehen, dass es so kommen wird. Meine Frage ist jetzt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er komplett explodiert?
Was meinst du mit explodiert? Also nicht mehr lebt?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er dasselbe Schicksal wie sein Papa nehmen wird.
Ja.
Aber gibt es Licht am Ende des Tunnels bei ihm? Also kommt das so aus der Doku raus?
Nee,
oder
nee.
Gehst du da raus und sagst, ey, ich hoffe einfach nur, der kriegt die Kurve in Anführungszeichen.
Korrekt,
und die Therapie funktioniert.
So, also genau, er ist aus der Therapie raus am Ende.
Aber er ist nicht fertig damit.
Er ist nicht fertig damit, ne? Aber man sieht am Ende zum Beispiel, dass er dann tatsächlich im Urlaub ist mit seinen Kindern.
Ne? Okay, also es gibt schon ein paar bessere Momente, meinst du?
Es gibt so ein kleines Auf, aber dann endet die Doku auch so.
Mhm.
Also er ist dann im Urlaub, aber dann ist die Doku auch zu Ende. Es geht ihm anscheinend besser, aber du hast nicht das Gefühl, dass, also du stellst dir trotzdem die Frage, wie geht's ihm jetzt? Was macht er jetzt? Wie ist das mit seinem Drogenkonsum? Wie ist das mit seiner Familie? Also, es ist schon ein krasser Cliffhanger.
Also ist in dem Jahr nochmal irgendwas Explizites passiert, dass er so diesen krassen, weil 2023 oder so ist, als er das erste Mal auf dem Stuhl saß und da sah er noch ganz gut aus, sage ich jetzt mal, da hatte der die Probleme ja auch schon 10 Jahre plus.
Genau, um dich da nochmal abzuholen, es gibt ein, es war so ein Geburtstagskonzert, was dann geplant worden ist. Und man wusste am Tag immer noch nicht, schafft er das oder schafft er es nicht. Das ist auch immer so ein Ding. Haftbefehl ist sehr unberechenbar, natürlich, ne, mit seiner Erlebniswelt. Natürlich weiß man nicht immer genau, kommt er jetzt zum Auftritt oder zum Event oder nicht. Das wird dann immer am Tag X dann entschieden. Entweder ist er da oder eben nicht. Aber es ist seit einem Jahr irgendwie dieses Geburtstagsevent geplant. Und es sollen noch andere Rapper da auftreten, aber es geht um Haftbefehl. Und am Tag, du siehst auch schon, also ihm geht es sehr, sehr dreckig. Ne? Also läuft er auch mit, ich weiß nicht, Kochsalz und Kanüle rum. Also du hast wirklich das Gefühl, eigentlich müsste er jetzt ins Krankenhaus. Aber die kriegen das irgendwie noch gebacken, dass er da auftreten kann.
Ach, er tritt auf.
Er tritt dann auf und, also so wie es die Doku beschreibt, hat auch Vollgas gegeben und also da hat er komplett funktioniert. Das hat dann auch wieder diesen Rockstar-Charakter, ne? Also irgendwie auf der Bühne. Wenn du ihn auf die Bühne steckst, dann funktioniert einfach alles und du kannst es irgendwie nicht erklären. Hinterher ist es dann wieder, muss er halt klarkommen, muss er halt zusehen. Und 2 Wochen danach ist es dann wohl so, dass er eine Überdosis hat. Also er hätte sich mit seinem Bruder gestritten. Und war dann irgendwie so aufgebracht, dass er sich ins Zimmer eingeschlossen hat und dann eine Nase nach der anderen gezogen hat. Und dann ja kollabiert ist und mit einer Überdosis dann ins Krankenhaus gekommen ist. Also sie haben es gerade irgendwie noch so geschafft, ihn wiederzubeleben. Dieses Ereignis in dem Fall hat dann seine Spuren hinterlassen.
Also dieses Geburtstagsevent, das war schon...
Ich weiß nicht, ob es das Geburtstagsevent
war. Aber die Folge daraus.
Die Folge daraus, generell einfach dieses Hin und Her immer. Dann... Ja, der Streit mit seinem Bruder, man weiß nicht, über was die sich jetzt gestritten hatten. Aber dann auch dieser Impuls, ne, zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwie mein Leben beenden oder einfach komplett mal mein Gehirn ausmachen und dann, ja, wirklich eine Nase nach der anderen zu ziehen. Und dann, wie gesagt, landest du in der Intensiv, ne, und er wacht dann auf und fragt dann, okay, bin ich tot? Und ich glaube, sein Fahrer oder so war das dann, der das dann auch erzählt hat, meinte so, nee, du bist im Krankenhaus. Und er dann komplett ausgerastet ist, also komplett wütend war, auch komplett aufgestanden ist und um sich geschlagen hat, so nach dem Motto, scheiße, ey. Also ich bin ja schon wieder in diesem Leben hier drin.
Achso, der wollte eigentlich.
Er wollte eigentlich. Also wäre okay gewesen, wenn das jetzt hier zu Ende gewesen wäre. Jetzt ist es nicht so. Und er denkt sich dann so, okay.
Jetzt muss ich hier wieder weitermachen.
Ich glaube, du verstehst so ein bisschen, ne? Also ich sitze dann da, das sind so 1,5 Stunden und ich denke mir, wie gesagt, in meinem Wohnzimmer, in meiner Erlebniswelt, wo es mir zum Glück gut geht, boah, ey, also darf ich da gucken, darf ich mir das angucken, geschweige denn irgendwie bewerten, was da passiert, was ich mir da angucke. Also man kennt das ja auch so mit anderen True-Crime-Dokus zum Beispiel. Irgendwas macht das ja mit uns Menschen. Irgendwie finden wir ja da Gefallen dran, zu sagen, ey, diese True Crimes, gerade auch Netflix, die machen das ja auch in Anführungsstrichen sehr gut. Sie inszenieren das ja auch immer sehr gut, wo du das Gefühl hast, du guckst dir irgendwie einen Film an, dabei ist das knallharte Realität.
Das ist wirklich so passiert.
Das ist so. Also der Mensch lebt ja auch, ne? Also ich kann mich von diesen Sachen ja auch nicht immer entziehen, ja? Ich habe mich einfach wirklich dabei erwischt zu sagen, okay, ist das eigentlich jetzt noch okay, sich sowas anzugucken? Oder schaue ich mir jetzt irgendwie in real life jemanden an, der sich mehr oder weniger zugrunde richtet? Und dann wird das irgendwie auch noch inszeniert, ne? Und aufgeblasen. Ich meine, es ist die Nummer 1 Doku in Deutschland. Anscheinend ist jeder auf diesem Hype, ja? Frag mich dann schon, ist das okay?
Was meinst du mit okay? Also warum solltest du jetzt nicht diese Doku angucken können oder dürfen?
Ja, der Wunsch, diese Doku zu machen, kommt ja auch von ihm selbst, ne? Um das auch darzustellen. Man überlegt ja auch, solche Dokus irgendwie in der Schule mehr zu thematisieren, ne? Das so.
Aber wegen der mentalen Gesundheit meinst du jetzt?
Genau, genau.
Okay. Weil du jetzt gesagt hast, eigentlich, dass das Thema mentale Gesundheit. Ich dachte, weil am Anfang du sagst, es kommt zu kurz, aber es ist ja eigentlich das Thema.
Für mich ist es das Thema. Du kannst es aber auch nur als eine Doku ansehen, wie, ja, normale True-Crime-Doku, wo du den PC anmachst oder deinen Fernseher einschaltest und dir das 1,5 Stunden gibst.
Und dann ist gut.
Und dann ist gut. So kannst du es dir auch angucken.
Aber anscheinend macht es ja schon was mit einem.
Ich glaube in dem Fall schon, weil es wird halt nichts beschönigt in der Doku. Ich meine, du kennst ja auch andere Biopics, Dokus, ne, wo, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mit David Beckham vergleiche, ne, auch Netflix-Dokus, hat immer so diesen Heldenaufstiegscharakter. Also irgendwie am Anfang hattest du nichts und dann war in dem Fall jetzt der Fußball da und dann bist du irgendwie zur Legende aufgestiegen und am Ende deiner Reise merkt man irgendwie, wie bodenständig die Person eigentlich ist. Und wie cool die Person ist oder wie nahbar die Person ist, obwohl sie eigentlich ein komplett anderes Leben führt. So. Das ist in dieser Doku tatsächlich nicht so. Also dieses Gefühl hast du wirklich nicht. Aber ja, also es bleibt trotzdem irgendwie, also für mich ist es schon ein mulmiges Gefühl am Ende gewesen, ja. Ich weiß nicht, ob du dir die Doku mal geben willst.
Ja, ich will sie auf jeden Fall gucken. Ist ja schon sehr interessant, auch was du sagst. Ich meine, er ist ja nicht der einzige Künstler oder der einzige Mensch auf dieser Welt, der mit diesem Problem zu kämpfen hat.
Genau.
Aber es hier natürlich nochmal so zu beleuchten, ist natürlich, es ist ein ernstes Thema, deswegen nochmal der Disclaimer bitte, also mentale Gesundheit und auch Suizidgedanken, das ist nicht einfach nur eine Randerscheinung, das muss auf jeden Fall angegangen werden. Deswegen bitte der Disclaimer, es ist nicht einfach, aber es gibt dafür Anlaufstellen, die in so Situationen helfen und man sollte sich auf jeden Fall da etwas professionelle Hilfe holen, weil das kann sonst ganz, ganz schnell in eine ganz, ganz schlechte Richtung gehen. Mhm. Ich kriege ein Gefühl dafür, für die Doku, für seine Persona. Ich fand es interessant, wie du die Frau zitiert hast. Ich liebe Aykut, aber ich hasse Haftbefehl und ich glaube, ich kriege ein Gefühl dafür, was sie damit meint. Mhm. Und ich glaube, das spricht es ganz gut an. Am Anfang hatten wir über ein bisschen seinen Aufstieg geredet. Ich kriege ein gewisses Gefühl dafür, warum er so groß ist. Das hat mich noch nicht ganz überzeugt, warum er die Nummer 1 ist.
Ja, aber jetzt pack mal beides mal so zusammen.
Aber du bist ja nicht die Nummer 1 wegen deiner Depressionen. Wen hatten wir? Letzte Folge war Mac Miller.
Ja. Ne?
Er ist auch nicht die Nummer 1 gewesen. Manchmal ist aber die mentale Gesundheit ein Resultat davon, dass sie an der Spitze sind.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, also, oder was ich eher sagen möchte, ist die Person, die dahinter steckt. Also, Also Haftbefehl ist irgendwie seine Marke, aber man kennt ja trotzdem, also es macht es ja auch schwierig, das zu trennen. Also ja, so wie die Frau das trennen möchte.
Auf dem Niveau auf jeden Fall.
Ne? Also gerne möchte sie das trennen, aber irgendwie ist das doch eine Person. Beides zusammen macht einfach Ding oder schafft einfach diesen Legendenstatus. Also ich glaube schon, wenn das nur die Musik wäre, ohne zu wissen, wie er privat lebt, I don't know, ob er wirklich die Nummer 1 wäre.
Du meinst, seine Geschichte spielt auf jeden Fall seine Erfolge rein?
Es muss eine Rolle spielen.
Ja, krass. Okay.
Weil, also,
wow, gewagtes Statement, sage ich.
Ich glaube schon daran, weil eben auch so viele das miterleben. Einfach schwieriges Leben zu meistern, damit können sich doch sehr, sehr viele Menschen identifizieren.
Ah, okay.
Und das brauchst du.
Okay, verstehe. Ich dachte jetzt, nur weil er in Anführungszeichen mentale Probleme hat, ist er an der Spitze.
Nein.
Okay.
Mentale Probleme, also lass das mal hingestellt. Wie gesagt, das ist sowieso immer noch Neuland gefühlt. Wie gesagt, ich sag schon, dass es beides braucht. Also den Künstlerhaftbefehl, aber auch den Haftbefehl mit seinem Struggle, mit seinem Problem.
Also Aykut bedingt Haftbefehl und Haftbefehl bedingt Aykut.
Definitiv. Und das macht ihn zur Legende in Deutschland. Und für viele, viele fühlen sich einfach dadurch einfach abgeholt und ihm nah. Und ich glaube auch, dass gerade auch jetzt die Doku, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der ihm nicht wirklich alles Gute wünscht, weil du das Gefühl hast, dass du es irgendwie dann auch mitschaffst. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ja, doch. Also keiner wünscht sich ja, man kann von Haftbefehl halten, was man will, aber keiner wünscht sich ja, dass das, also ich hoffe doch mal, dass man sich wünscht, dass es dieser Person besser geht. Also ich glaube, da ist niemand dabei, der nicht so denkt.
Ja. War schon schwierig anzugucken.
Ja, es klingt, also ich verstehe jetzt auch so ein bisschen, woher diese Aussage kommt, ich muss das erstmal verarbeiten. Ist einfach ein knackiges Thema. Und ja, an dieser Stelle auch würde ich sagen, ich hoffe einfach nur, dass er einen wesentlich besseren Verlauf bezüglich seiner Gesundheit bekommt, wie es anscheinend in den letzten Jahren der Fall war.
Gut, knackige Folge.
Knackig,
direkt
ja.
Zum Einstieg.
Ja, also jetzt, wo ich mir das gehört habe,
Aber ja, also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren. Gerne uns auch schreiben. Auf Instagram @dieLiedhaber. Gerne auch Fragen stellen. Wir sind auch offen für Folgenvorschläge.
Ich hoffe, wir bleiben jetzt mal ein paar Tage wieder, ne? Season 2.
Wir versuchen
es. Wir kommen jetzt mal.
Es gibt ja auch viel Gesprächsstoff mittlerweile wieder.
Ja, ich meine, wir kommen ja nicht so ganz aus dem Bereich, aber ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür bekommen, also ne, das hast du ganz gut gemacht, denke ich mal, für mich, der gar keine Ahnung davon hatte und jetzt hier eine Stunde später ein neues Bild bekommt, worum es auch in der Doku geht, was diese Person der Haftbefehl eigentlich ist und auch was der Grund ist dafür, dass so groß ist gerade. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.